Ja, einige von euch habe ich ja gestern hier auch schon in den Gemeinderäumen getroffen. Da hatten wir gestern Abend hier eine Veranstaltung. Es sind heute ja noch andere mit dabei und deshalb stelle ich mich noch einmal kurz vor. Mein Name ist Michael Kotsch. Mit 14 Jahren bin ich zum Glauben an Jesus Christus gekommen und das hat mein Leben dann ganz stark mit beeinflusst in der Hinsicht, was ich studiert habe, was ich heute arbeite, wen ich heirate und selbstverständlich auch das, warum ich heute hier bin. Wenn ich nicht gläubig wäre, wenn ich Jesus nicht kennen würde, dann wäre ich wahrscheinlich irgendwo anders, wie halt die meisten Menschen auch. Und ich arbeite seit vielen Jahren an der Bibelschule Brake. Das ist ein Stadtteil von Lemgo in Ostwestfalen-Lippe. Und zwar genauer gesagt so seit 28 Jahren. Das ist immer wieder jedes Jahr, muss ich dann wieder neu nachrechnen. Und wenn ich das dann meinen Schülern sage, ja, dann fühle ich mich schon richtig wie der Großvater. Also, ja, weil die meisten meiner Schüler, die sind nicht mal 28 Jahre, also das heißt, da unterrichte ich schon lange länger als sie. Ja, und irgendwann hatte ich dann vor 2 Jahren war das gesagt, ja, eigentlich könnte es ja bald mal sein, dass dann auch Kinder der Schüler, die ich mal unterrichtet habe, da sind. Und dann hatten sich gleich 2 in der Klasse gemeldet und gesagt, ja, genau, meine Eltern waren auch schon hier, die hast du auch schon unterrichtet. Ja, da merkt man auch, dass es dann alt sei, nicht? Aber ich bin eigentlich gerne weiterhin da, sind immer wieder junge Leute, die kommen, machen da die Ausbildung. Und falls jemand von euch da mal berufen wird, seid ihr auch herzlich willkommen, entweder mal zu Besuch vorbeizukommen. Ist nicht ganz um die Ecke, ihr müsst ein paar Stunden fahren, aber dafür lade ich euch dann gern zum Kaffeetrinken ein, bei uns in der Cafeteria, zeige euch das dann mal. Oder mal für ein paar Wochen. Oder mal für, 3 Jahre geht auch, nicht, dann kommen. Und das, was die Möglichkeit ist, halt zusammen Erfahrungen zu sammeln im Umgang mit dem Wort Gottes, das auch tiefer kennenzulernen, dann praktisch Sachen mal auszuprobieren. Also finde ich nach wie vor eine schöne Sache und glaube da von Gott berufen zu sein. Ich bin verheiratet, das habe ich auch schon erwähnt. Meine Frau heißt Vivian. Wir sind seit 35 Jahren verheiratet, also auch schon wieder so ein paar Jahre. Und hoffen, dass auch noch einige Jahre dazukommen. Wir haben 3 Kinder, besuchen eine Gemeinde in Detmold, da wo wir auch wohnen. Und neben dem, was ich an der Bibelschule habe, und das ist ja eigentlich eine 100-prozentige Arbeit dort, bin ich dann eben noch in einigen anderen Sachen engagiert, unterrichte da noch so nebenher für ein paar andere Bibelschulen, wie in Breckerfeld, da unterrichte ich dann Kirchengeschichte an der Bibelschule oder im Butzer-Seminar dann auch Kirchengeschichte. Oder ich habe dann auch vor 3 Jahren mit einigen anderen Geschwistern zusammen eine Online-Bibelschule gegründet, nennt sich Agando, das heißt, da kann man dann von irgendwoher, vorausgesetzt man spricht Deutsch, dann kann man daran teilnehmen. Und da sind dann auch Teilnehmer aus Österreich, aus der Schweiz, natürlich auch aus Deutschland. Und finde ich auch eine ganz schöne Sache, da Menschen etwas anbieten zu können, die halt nicht die Möglichkeit haben, irgendwo hinzufahren, um da eine Schulung zu machen, weil sie familiär, gemeindlich eingebunden sind oder weil ihre Gemeinde manchmal so klein ist, dass da ganz wenig nur an Programmen angeboten wird und wir den Leuten da eine Hilfe sein können, so mit verschiedenen Kursen, die wir haben. Vielleicht genügt das auch erst einmal und wenn euch da noch mehr interessiert, könnt ihr ja gerne hinterher auf mich zukommen. Der Titel des heutigen Gottesdienstes, so zumindest war das ja abgesprochen, ich weiß nicht, ob ihr das dann gelesen habt, der klingt ja erst einmal seltsam. Vielleicht. Und zwar, der Titel ist dann, Gott ist grün. Ja, wie soll man denn das jetzt verstehen? Also, damit will ich ja keine Aussage machen, jetzt wirklich über die Farbe Gottes. Was können wir da schon sagen? In der Bibel lesen wir, Gott ist Licht und Gott ist Liebe und Gott ist und so weiter, ganz viele Sachen. Sonst über Farbe lesen wir wenig. Aber grün ist ja eigentlich in der Zeit, in der wir leben, außerordentlich populär. Also wer gut sein will, wer angesehen sein will, der ist, bunt geht auch noch. Also bunt ist dann, oder eben grün. Also, und mit grün verbinden wir dann ja schnell, der ist ökologisch, der ist natürlich, der ist gerecht. Nicht all das wird damit verbunden, was grün ist. Also die Natur, da sind wir in einer Zeit, die Natur wird ganz besonders stark betont. Einige, gerade besonders die, die etwas älter sind, wird das vielleicht wundern, weil wir kamen aus einer Zeit in den 50er, 60er, 70er Jahren, da spielte Natur gar keine ganz so große Rolle. sondern die Natur, naja, die hat man halt genutzt. Und in der Zeit gab es mehr, man hat immer weiter expandiert und gebaut und Industrie ist gewachsen. Und dann wuchs so langsam dabei auch die Schäden durch Industrialisierung. Und dann haben Leute dabei angefangen umzudenken. Und das war ja parallel mit der Entstehung auch der Partei der Grünen. Die gesagt, ja, wir brauchen das Grüne. Und das Grüne heißt ja das Natürliche, das Ökologische, das brauchen wir eben stärker. Das ist viel zu wenig. Und zwischenzeitlich sind wir dabei, dass das geradezu umgekehrt ist. Also wenn du heute von Industrie redest, das ist schlecht. Also wer von euch will Industrienahrung? Das ist ja ganz schlimm, nicht? Naturnahrung, ökologische Ernährung, das ist gut. Oder wer will die Pharmaindustrie? Aber natürliche Medikamente, grüne Medizin, das ist gut. Also so zumindest die Aufteilung davon. Wenn wir genauer hinschauen, merken wir, dass solch eine Zuordnung natürlich nur dann möglich ist, wenn wir mit der Natur relativ wenig zu tun haben. Deshalb finde ich, die Menschen, die das am vehementesten vertreten, sind nicht die Landwirte, auch nicht die Förster, sondern das sind die Leute, die in der Stadt wohnen, die die schön gewärmte Wohnung haben, die dann bei YouTube-Dokus von Wölfen lesen und sehen und von Bären und von der Natur und so. Manchmal eine ganz utopische Vorstellung, wie das ist. Jetzt gerade vor ein paar Wochen war ich in einer Gemeinde in Brandenburg und die sagten mir dann, ja, bei uns haben wir die größte Wolfspopulation. 45 Wolfsrudel da in der Waldgebiet von Brandenburg. Aber die sagen auch, ja, jeder der Nachbarn hat irgendwelche Probleme. Der eine hatte dann so Alpakas gezüchtet. Und dann plötzlich am nächsten Morgen kommt er hin, ja, Kadaver von 3 Alpakas, die Wölfe waren da. Der andere, der hatte Schafe, ja, Schafe alle gefressen und so. Und ja, weil viele dieser Wölfe, da denkt man zwar, ja, die leben jetzt in freier Natur, die mögen die Zivilisation aber auch lieber. Denn wenn dann so schön auf dem Tablett eben da ein paar Schafe präsentiert werden, die nicht mal weglaufen, ne? Die kann man gleich so fressen und die sind auch noch ganz gesund, nicht voll von Zecken und was weiß ich, Ungeziefer und so wie in der Natur. Die mögen das viel lieber, wenn die so präsentiert werden. Und so wachsen die Wolfsrudel und es werden immer mehr und manche der Leute sind dann etwas genervt von da. Also diese Leute, die würden nicht so ohne weiteres sagen, Natur, schön, ne? Aber dann kommen die Gäste aus Berlin dahin, die sonst nie einen Wolf sehen und dann denken, super, das ist ja schön und so romantisch und, aber die fahren auch wieder weg, nicht? Dann da, die müssen nicht dann da leben, weil in Natur, ja natürlich ist in der Natur vieles Positives, das müssen wir ja sagen. Vor allen Dingen als Christen gehen wir ja davon aus, dass Gott hinter der Natur steht, dass Jesus hinter der Natur steht. Also wir lesen das ja im Johannesevangelium im 1. Kapitel ganz deutlich. Da steht, alles was gemacht worden ist, ist durch Jesus gemacht worden. Und wenn wir in der Genesis, also im 1. Buch Mose lesen, dann sehen wir, alles was gemacht worden ist, ist durch Gott gemacht worden. Und da sollten wir dann als Christen natürlich positiv dem gegenüberstehen. Und wenn ihr dann lest, wie Gott die Natur geschaffen hat nach dem Schöpfungsbericht, dann war das auch erstmal sehr gut, steht da. Adam und Eva, die ersten Menschen, lebten da in einem herrlichen Garten Eden. Da hatten sie keine großen Probleme und die Natur war perfekt. Aber das, was manche Menschen vergessen, und ich hoffe, Christen nicht vergessen, ist, danach kam der tragische Einschnitt des Sündenfalls. Und die Natur, in der wir heute leben, ist eben nicht die perfekte Natur. Es ist nicht das nur Schöne, Angenehme, sondern wir leben in einer pervertierten Natur, in einer vom Sündenfall gekennzeichneten Natur. Und gerade deshalb musste auch Jesus kommen. Das wissen wir ja. Der ist nicht nur dafür da, irgendwo, wo alles gut lief, dann macht er es noch ein kleines bisschen besser, sondern weil wir als Menschen, aber weil auch die ganze Natur von Gott weggerückt ist. Deshalb musste Jesus kommen, um da Erneuerung zu schaffen, Befreiung zu geben. Wir lesen ja im Neuen Testament, dass die ganze Natur seufzt und ächzt und sehnt sich nach der Zeit, wann die Kinder Gottes geoffenbart werden. Und insofern ist die Erlösung durch Jesus Christus nicht nur für uns als Menschen, sondern die ist eben auch für die Natur da. Aber da müssen wir sehen, die Natur ist eben nicht nur gut. Und ihr könnt rein natürlich sterben. Ganz schnell. Also es gibt rein natürliche Medikamente und da bist du ganz schnell tot. Also weil manche Leute haben Pharmaindustrie böse, nicht? Natürliche Medikamente gut. Ja, dann mach dir doch mal einen Nachtisch aus Tollkirschen oder aus Ahornstab oder so. Nicht? Also es wächst jetzt nicht gerade im Frühling wieder. Das war dann dein letzter Nachtisch. dann bist du nämlich rein biologisch, ökologisch, grün, tot. Denn die Natur, in der wir leben, ist nicht mehr nur nett und schön. Die Natur, in der wir leben, ist grausam, rücksichtslos, brutal, tödlich, wenn wir nicht aufpassen. Nur eben die Menschen, die wenig mit ihr zu tun haben, die können den Eindruck haben, das sei doch alles schön romantisch, weil du auf einem Bergspaziergang da die Blumen blühen siehst und so, aber du lebst ja nicht wirklich darin. Keiner von uns würde gerne nur in der Natur leben, weil das ganz schlimm ist. Selbst unsere Haustiere tun das nicht. Also falls ihr einen Hund habt, versucht ihr mal wegzujagen irgendwo in der Natur, sucht ihr selbst was. Ja, die meisten, die kommen ganz schnell zurück. Also die jagen mal so ein bisschen Hasen, nicht? Aber dann wollen sie schon wieder, manche dann ein bisschen wärmer. Und dann kommt auch der Tierarzt und dann kommen die Zecken weg und die Würmer weg. Ja, in der Natur. Also schaut doch mal, wenn da irgendein Tier stirbt in der Natur, das ist voll von Parasiten, weil es auch darunter leidet. Die Tiere leben auch in der Natur nicht schön. Viele Tiere leben in der Gefangenschaft des Menschen viel, viel besser, werden deshalb auch viel älter und sind gesünder. Und das ist das, was Menschen manchmal gar nicht vor Augen haben, weil sie Natur falsch idealisieren. Und dann, das war Menschen früherer Jahrhunderte, unserer Vorfahren, die eng mit der Natur lebten, da war das gar nicht die Frage. Denn über Jahrhunderte hinweg mussten die Menschen kämpfen, um überhaupt zu überleben. Und das ist bis heute in manchen Teilen der Welt ja ebenfalls so. Und einige erinnern sich ja noch, ist gar nicht lange her, da hatten wir dann eine Corona-Welle. Ja, das ist ja auch Natur. Durch die Natur entstehen plötzlich neue Viren und diesen Viren ist vollkommen egal, ob du daran stirbst oder nicht. Die sind auch nicht sentimental. Da bist du ganz natürlich auch tot. Oder wenn du Lungenentzündung hast, dann bist du auch ganz natürlich tot. Also es gibt ganz viele Sachen in der Natur, die vorkommen, irgendwelche Lebewesen, und denen ist es egal, ob du lebst oder stirbst, sondern die setzen sich durch. Und hätten wir jetzt noch viele wilde Tiere auch hier überall, wir müssten mit ihnen leben, dann wäre das ganz genauso. Und da sind irgendwelche Schädlinge, da gab es ja in vielen deutschen Wäldern den Borkenkäfer. Ja, dem Borkenkäfer ist doch egal, ob die Bäume sterben oder nicht. Der frisst sich da durch und dann die Bäume sind alle tot. Der Förster ist traurig, nicht, weil sein ganzes Kapital da weg ist. Und ja, da ist keine Logik, keine Vernunft dahinter. Also diese Idee, Natur zu idealisieren, ist ein Problem. Weil es dann eben auch dazu führt, dass wir falsch damit umgehen. Und für viele Menschen ist heute, und das ist dann eine große Herausforderung, die Natur zu einem Gott geworden. Also gerade noch nicht lange her, da hatte meine Frau mit einer Französischschülerin, also sie gibt auch so Französischunterricht, und da hat sie mit der gesprochen und die sagte, ja, sie setzt sich ein für den Schutz der Natur, weil das sei wichtig. Also weil eigene Kinder, das bräuchte man nicht mehr, Kinder in die Welt zu setzen, sei sowieso schlimm, weil die Natur so vergiftet ist, alles so schlimm. Aber die Natur zu retten, deshalb hat sie auch extra so einen Straßenhund aus Rumänien geholen lassen, nicht? Und da gibt es noch viele. Also wenn du willst, kannst du noch ein paar hundert haben. In Rumänien laufen die überall herum. Und aber da ist schon ein bisschen eine falsche Idealisierung dahinter. Und zwar, ja, die Kinder, nee, also das braucht man ja nicht, die schädigen ja nur. Aber der Hund, nicht? Also das ist jetzt was ganz Besonderes. Und ich glaube, hier können wir schnell in die Gefahr einer falschen Priorität kommen, weil wir in einer Zeit leben, die Natur, die das Grünsein sehr stark in den Vordergrund rückt. Und in den letzten Jahren haben wir das ja insbesondere erlebt mit der Frage der Diskussion über Klimaveränderung. Da merken wir Klimaveränderung, das betrifft uns alle und wir haben hier fast keinen Tag. Also wenn nicht Ukraine-Krieg wäre, dann würden wir wahrscheinlich noch mehr davon hören, was da alles verändert werden muss, damit eben die Klimaveränderung aufgehalten wird. Zuerst einmal möchte ich euch doch noch einen Bibeltext lesen, und zwar jetzt mal nicht aus dem ersten Buch Mose, auch nicht da, wo uns gesagt wird, dass Jesus derjenige ist, der die ganze Welt geschaffen hat und durch den alles gekommen ist, sondern wo wir in dem Psalm, einen ganz schönen Psalm haben, der uns das auch noch auf eine andere Art und Weise vor Augen führt, weil bei allem, was wir dann weiter überlegen, da muss uns, glaube ich, ganz deutlich sein, also da dürfen wir nicht vergessen, diese Natur ist nicht nur ein Ergebnis des Zufalls, wir sind da nicht nur einfach reingeworfen, sondern da ist Gott, der dahinter steht. Und da lese ich euch einige Verse vor aus dem Psalm 104. Nicht den ganzen, aber so ein Teil davon. Psalm 104. Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr groß. Mit Pracht und Majestät bist du bekleidet, du, der sich in Licht hüllt, wie in ein Gewand. Der den Himmel ausspannt wie eine Zeltbahn, der sich seine Obergemächer zimmert in den Wassern, der Wolken zu seinen Wagen macht und einherfährt auf den Flügeln des Windes. der seine Engel zu Winden macht, seine Diener zu Feuerflammen. Er hat die Erde auf die Grundfeste gegründet, dass sie nicht wankt für immer und ewig. Mit der Flut deckst du sie zu wie mit einem Kleid. Die Wasser standen über den Bergen, aber vor deiner Schelte flohen sie, vor deiner Donnerstimme suchten sie ängstlich das Weite. Die Berge stiegen empor, die Täler senkten sich zu einem Ort, den du ihnen gesetzt hast. Du hast den Wassern eine Grenze gesetzt, die sie nicht überschreiten sollen. Sie dürfen die Erdschicht nicht wieder bedecken. Du lässt Quellen entspringen in den Tälern, sie fließen zwischen den Bergen hin, sie tränken alle Tiere des Feldes, die Wildesel löschen ihren Durst, über ihnen wohnen die Vögel des Himmels. Sie lassen aus den Zweigen ihre Stimme erschallen. Du tränkst die Berge aus den Obergemächern. Von deiner Frucht, von der Frucht deiner Werke wird die Erde satt. Du lässt Gras wachsen für das Vieh und Pflanzen, dass sie dem Menschen dienen, damit er Nahrung hervorbringe aus der Erde und damit der Wein das Herz des Menschen erfreue, das Angesicht erglänzt werde vom Öl und damit Brot das Herz des Menschen stärke. Die Bäume, die Bäume des Herrn trinken sich satt, die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat, wo die Vögel ihre Nester bauen und der Storch, der die Zypressen bewohnt. Die hohen Berge sind für die Steinböcke, die Felsen sind eine Zuflucht für die Klippdachse. Er hat den Mond gemacht zur Bestimmung der Zeiten, die Sonne weiß ihren Untergang. Schaffst du Finsternis, wird es Nacht, so regen sich die Tiere des Waldes. Die jungen Löwen brüllen nach Raub und sie suchen ihre Nahrung vor Gott. Geht die Sonne auf, so zieht sie sich zurück, legt sie sich in ihr Verstecke. Der Mensch geht hinaus in sein Tagewerk, denn an seine Arbeit bis zum Abend. Herr, deine Werke sind so viele. Du hast alle mit Weisheit gemacht. Und die Erde ist erfüllt von deinem Besitz. Der Psalm geht da noch ein bisschen weiter, aber das soll einmal genügen. Hier wird uns ja auf eine dichterische Art und Weise beschrieben, dass Gott einerseits die Welt gemacht hat, dass er sie auf der anderen Seite aber auch erhält. Denn hier werden verschiedene Sachen beschrieben. Gott hat am Anfang alles geschaffen. Dann wird sogar noch kurz, wenn ihr das mitverfolgt habt, die Sintflut beschrieben. Nicht? Die großen Wasser kamen, sie überflöteten alles und dann kam die Stimme Gottes und die Wasser flohen und die Berge gingen hoch und die Täler gingen tief. Da wird dann so mit wenigen Worten nochmal die Geschichte der Sintflut beschrieben. Und dann die jetzige Situation. Die Tiere werden von Gott bekommen zu trinken und zu essen und die Bäume wachsen und er macht für die Höhlen und Unterkünfte und so etwas. Das, was ja später auch Jesus aufgreift, nämlich in der Bergpredigt. Da finden wir das ja, gerade wo es da geht um Sorgen. Da sagt Jesus ja, sorget nicht um den morgigen Tag. Und dann sagt er ja, seht die Vögel auf dem Feld, die Vögel nicht und die Blumen auf dem Feld, die euer himmlischer Vater versorgt sie ja doch. Also, und da wird dann auch gesagt, Gott ist ja dabei, er versorgt das. Und das ist ja etwas, auf das wir grundsätzlich vertrauen sollten, wenn wir mit der Natur umgehen. Dass nicht nur wir es sind, die das alles in der Hand haben, sondern dass ja Gott darüber steht und dass er nicht nur dafür gesorgt hat, dass es mal entstanden, sondern er hält das auch in der Existenz. Und wenn wir uns das so anschauen mit diesem Naturschutz, der ja weit verbreitet ist, eigentlich müssten wir sagen, das sollte ein urchristliches Thema sein. Also ein Thema, was uns ganz in besonderer Weise interessiert. Denn ein Mensch, der nicht an Gott glaubt, da wäre ja auch die Frage, wieso soll der denn überhaupt die Natur schützen? Also wenn wir an die Natur herangehen, wie das ein Atheist tut oder jemand, der an die Evolutionstheorie glaubt, dann können wir ja sagen, eigentlich ist doch alles vollkommen egal. Also ob jetzt da das Klima wärmer wird oder weniger wärmer wird, ob diese Tierrasse ausstirbt oder nicht, das sagt uns doch in der Evolution, das war schon seit eh und je so. Die Evolutionstheorie glaubt doch daran, der Stärkere setzt sich durch und dann die Schwächeren sterben aus. Ja, dass irgendwelche Tierarten aussterben, warum sollten wir sentimental sein? Wenn irgendwelche Tierarten mal kommen, die stärker sind als wir, dann werden die uns auslöschen, dann sterben wir halt. So läuft das. Da gibt's ja keine Rücksichtnahme. Da gibt's auch keinen Sinn. In der Evolutionstheorie ist das so, irgendwann ist das Leben entstanden und irgendwann geht's auch wieder unter. Und das Weltall weint nicht darüber. Die Natur hat keine Moral oder so. Also das heißt, wer wirklich Evolutionist ist, wer wirklich Atheist ist, der müsste sich eigentlich eingestehen, das Ganze ist total sinnlos und perspektivlos und ob da nun was lebt oder stirbt und ob der Mensch da ist oder nicht da ist oder ob es Klima wärmer ist oder nicht, eigentlich ist auch alles vollkommen unwichtig. Weil ja auch die Tiere haben ja keinen Wert oder keine Würde an sich, weil sie sind ja zufällig entstanden, da steht nichts dahinter. Und deshalb in der Natur verschwindet ja das eine und das andere kommt dazu. Wir als Christen sollten ganz anders da herangehen, weil wir ja wissen, von Gott aus beispielsweise haben wir als Menschen die Verantwortung über die Natur bekommen. Wir lesen das ganz besonders im ersten Buch Mose, Kapitel 2, Vers 15. Da steht nämlich die Anweisung von Gott an Adam, du hast diesen Garten und auch die ganze Welt bekommen, um sie zu bebauen und zu bewahren. Das ist ja auch schon der Auftrag im ersten Kapitel. Da ist ja auch die ganze Natur, der Garten Eden wird dem Menschen gegeben. Er soll ihn beherrschen. Das ist heute ein ganz böses Wort. Aber das geht doch gar nicht. Wobei, anders laufen ja selbst diese ganzen Ökoprojekte nicht. Also da greift ja auch der Mensch ein. Nicht? Also wenn da die Wölfe sich vermehren, ja, es geht auch nur, weil die Menschen sie angesiedelt haben und sie schützen und so weiter. Und also da ist ja so eine Illusion. Wir schaffen dann irgendeine Natur und meinen, das sei natürlich. Aber es ist dann auch wieder künstlich, weil der Mensch da eingreift. Und das heißt, wir dürfen das ja auch. Im Alten Testament steht, wir dürfen die Natur für unsere Zwecke gebrauchen. Wir dürfen den Acker anbauen, um da was zu haben zum Essen. Wir dürfen die Obstbäume pflanzen, um dann von denen zu essen. Wir dürfen auch Tiere halten und wir dürfen sie schlachten und wir dürfen sie scheren und wir dürfen ihre Milch nehmen. Also aber, und das steht hier mit drin, sie sind gleichzeitig Geschöpfe Gottes. Und damit haben sie eine besondere Würde. Wir dürfen nicht mit ihnen umgehen, als sei das willkürlich, als gehörten sie uns. Weil ja alles, was in der Natur ist, ist letztendlich ja nur eine Leihgabe Gottes an uns. Das müssen wir deutlich vor Augen haben. Das sehen wir ja auch im Neuen Testament. Also wenn dann die anvertrauten Funde im Gleichnis Jesu mit vorkommen. Dann ist ja auch. Dann merken wir, alles, was wir haben, unsere Talente, Eigenschaften, auch unser Besitz und auch die Natur und auch die Tiere. Wer von euch kann denn eine Kuh machen? Oder ein Grashalm? Ja, keiner. Das kann auch kein Bauer. Da kann man ja sagen, ja, ich kann die doch züchten. Ja, züchten, das ist ja ein Gott, der das macht. Oder wenn wir das anpflanzen, ja, wie pflanzt du das an, indem du Körner aussiehst? Ja, wer hat die Körner gemacht? Ja, die kommen ja auch irgendwo her. Das heißt, das alles ist ja nicht wirklich in unserer Macht, sondern da sehen wir, das kommt von Gott. Und jetzt sollten wir uns als gute Verwalter erweisen, weil es ja ein Geschenk Gottes ist. Allein schon deshalb. Wir sollten es würdigen, weil es ein Geschenk ist. Also wenn ihr irgendjemand etwas schenkt und der macht das nachher kaputt, wäre auch nicht so nett, oder? So stellt euch mal vor, ihr habt da irgendwie schenkt ihr jetzt jemandem ein neues Handy. Und dann nimmt danach das Handy nicht in eurem Beisein, nimmt einen Hammer und draufhauen, alles kaputt. Da würdet ihr wahrscheinlich auch denken, was ist denn das? Also dafür haben wir das eigentlich nicht geschenkt. Und genauso ist Gott, hat uns die Natur als Leihgabe gegeben für die Zeit, die wir hier auf der Erde wohnen, um uns daran zu erfreuen, zu sehen, so die Herrlichkeit Gottes, die dahinter steht, aber gleichzeitig auch, um sie zu nutzen, um davon leben zu können, essen zu können, unseren Alltag zu gestalten, Häuser zu bauen, also etwas, das dürfen wir tun. Aber wir sollten sie nicht leichtfertig zerstören. Und genauso wird das auch, wäre das, nehmen wir mal an, dir bietet jemand an, du darfst eine Wohnung nutzen. Du fährst in Urlaub und da sagt jemand, ach, ich bin auch gerade weg, du kannst meine Wohnung nutzen. Jetzt kannst du darin wohnen, das hat derjenige erlaubt. Aber du weißt, es sind Grenzen. Wenn derjenige wiederkommt und du merkst, du hast jetzt nicht nur alles umgestellt, sondern du hast gesagt, ich mache mal im Wohnzimmer ein Lagerfeuer, dazu nehme ich jetzt die Schränke, nicht? Dann da zack, klein hacken und verbrennen und der kommt wieder, hat eine Ruine. Und dann wird der Eigentümer auch nicht froh sein. Dann wird er sagen, so ist das nicht gedacht. Ja, du durftest darin wohnen. Ich habe dir gesagt, du darfst dich sogar im Kühlschrank bedienen, sogar in der Tiefkühltruhe. Aber nee, das doch nicht. Und es gibt Menschen, die gehen mit der Natur Gottes eben so um. Das heißt, die Natur hat keinen Eigenwert mehr. Man tut so, als ob sie einem selbst gehört, man willkürlich damit umgehen darf. Und da sagt die Bibel ganz deutlich Nein dazu. Sondern eigentlich haben wir so etwas, was wir mit Tierschutz zu tun hat, schon ganz, ganz früh in der Bibel. Nämlich schon im Alten Testament haben wir das. Also beispielsweise, auch im Neuen Testament wird das ja aufgegriffen, im 1. Timotheus 5, da geht es ja über die Ältesten. Und unter anderem wird dann ein Text aus dem Alten Testament zitiert, und zwar für die Versorgung der Ältesten. Da steht nämlich, du sollst dem Ochsen, der drischt, nicht das Maul verbinden. In dem Zusammenhang wurde das übertragen von der Tierwelt auf die Menschenwelt, auf die Gemeinde. Wenn ihr das im Alten Testament lest, also die Parallelstelle dazu, da geht's wirklich um Tiere. Da geht es nämlich um Leute, die gesagt haben, auch der Ochse soll für mich arbeiten, der soll das Getreide dreschen, aber zu fressen gebe ich dem nicht. Ja gut, das geht auch nur eine Zeit lang, irgendwann ist der tot. Ne? Aber manche Leute gehen genauso um mit den Tieren, Pflanzen oder so etwas, sie zerstören sie nur. Da gibt es Leute, die haben dann Spaß, so mit der Luftpistole dann auf die, was weiß ich, Schnecken zu schießen, nur zu sehen, wie sie zerplatzen oder auf die Spatzen oder so. Das ist reine Willkür, Zerstörungswut von Geschöpfen, die wir nie schaffen können, die Gott in seiner Herrlichkeit geschaffen hat, die für uns mit da sind, aber sie willkürlich, leichtfertig zu zerstören, einfach weil wir an der Zerstörung Spaß haben oder weil wir ganz billig sie nutzen wollen, ohne in ihren Wert zu sehen, den Gott reingelegt hat, das geht auch in der Bibel nicht. Und so seht ihr im Alten Testament, im Buch der Sprüche, findet ihr das an mehreren Stellen. Das gibt's manchmal auch an Inschriften von alten Häusern. Das geht dann ungefähr so, wenn der Bauer fromm ist, merkt es das Vieh im Stall. So abgewandelt gibt's das an mehreren Stellen. Was auch klar ist. Hast du einen Bauer, der nur auf Gewinn aus ist oder der faul ist, ja, dass die Tiere leiden darunter. Hast du einen Bauer, der sieht, das sind Geschöpfe Gottes, ja, die sind jetzt nicht auf der gleichen Stufe, sind ja Tiere, ist klar. Aber der hat dann eine Beziehung dazu, weil er weiß, das ist ein Eigenwert, das ist eine Schöpfung Gottes. Das ist etwas, was ich nicht haben kann, sondern was ich nur verwalte. Und in dem Sinne sollte schon im Alten Testament sich der fromme Bauer, der gläubige Bauer, von dem unterscheiden, der eben gottlos ist, der nur an sich denkt, der die Tiere schlägt. Denken wir auch an dieses Beispiel von Biliam zum Beispiel. Ne? Der ist dann unterwegs und dann schlägt er auf seinen Esel ein. Wo Gott doch sagt, halt, was machst du da? Ja genau, der Esel ist ein Esel, aber trotzdem ist er ein Geschöpf Gottes. Also damit anständig umgehen. Und wir haben das im Alten Testament auch. Ich hatte vor einiger Zeit ein Buch gelesen, da hat ein Theologe sich auseinandergesetzt mit den vielen Regeln zum Leben im Alten Testament. Da gibt es ja eine ganze Menge Speiseregeln, Verhaltensregeln. Und manche dieser Regeln haben durchaus auch eine Bedeutung für Hinsicht Ökologie und Umgang mit der Natur positiv. Und zwar einmal, was man essen kann, was man nicht essen soll, manchmal auch direkt für den Menschen. Also beispielsweise wurde den Juden verboten, Frösche zu essen. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich sagen, ja gut, komme ich auch ganz gut ohne zurecht. Also mir geht's so, ich muss nicht unbedingt Frösche essen. Aber es gibt ja Leute, die mögen das gerne. Hier wird's direkt verboten. Und jetzt ist er dem Nachgang hat gesagt, ja eigentlich macht das Sinn. Denn die Frösche leben in Sumpfgebieten und sie fressen Insekten. Und später, nachdem Israel nicht mehr in dem Land war, dann hat man viele der Frösche getötet. Wozu führte es? Es führte zu einer Insektenplage. Und als der Staat Israel gegründet worden ist, da gab es ja sogar nördlich des Sees Genezareth Malaria. Ganz viele Juden sind an Malaria gestorben. Heute gar keine Malaria mehr. Weil eben, wenn du viele Fliegen hast, ja, da sind auch gefährliche Fliegen dabei, fressen die Frösche sie. Also hier ist der Gedanke möglicherweise so, warum sollst du die Frösche nicht essen? Lass die Frösche am Leben, die dezimieren die Fliegen und dann hast du weniger Probleme an anderen Stellen. Vielleicht war das auch der Grund, kein Schweine zu essen. Weil die Schweine fressen nämlich häufig das, was auch der Mensch isst. Weil sie Allesfresser sind. Ne? Die Kühe ja, und die Schafe und so, ja, die fressen etwas, was der Mensch gar nicht essen kann. Also ich meine, ihr könnt es probieren, jetzt Gras essen, aber das wird euch weder satt machen, noch euer Magen kann es verdauen. Das geht ja gar nicht. Aber die Schafe, die können das verdauen, sonst besser, die hältst du. Schweine hingegen fressen ganz häufig auch Sachen, die Menschen essen können und deshalb besser keine. Ist eine Überlegung. Warum Gott das am Ende gemacht hat, wissen wir ja nicht. Oder es wird dann auch gesagt, wenn du ein anderes Volk eroberst, dann hau nicht alle Ölbäume ab. Weil das war sozusagen der Tod. Weil wenn der Ölbaum abgehauen ist, dann erodiert alles, dann wird der Hügel kahl und dann wächst über ganz lange Zeit was nicht mehr. Das wissen wir, ist heute zum Beispiel in Griechenland. Die Griechen haben so 500 vor Christus viele Schiffe gebaut, alle Hügel kahl gemacht, also viele sind bis heute noch kahl. Erdreich ist weggeschwemmt und dann bleibt das nicht mehr. Hier in der Bibel gibt es die Aufforderung, mach das nicht. Und ihr wisst vielleicht auch, wenn so ein Baum frisch aufgewachsen ist, steht dann im Alten Testament, mehrere Jahre sollst du ihn nicht abernten, sondern sollst alles runterfallen lassen. Ökologisch würde man halt da sagen, sehr gut, denn das gibt Biodünger dort. Und jetzt gibt es eine ganze Menge Sachen, also ich glaube, wir dürfen es nicht übertreiben im Alten Testament, aber wir merken dann schon, darauf achten, wie geht man mit Tieren um, wie geht man mit Pflanzen um, weil man darin sieht, dass Gott da ja hintersteht. Und das ist dann, glaube ich, auch eine Herausforderung für uns heute. Also, dass wir nicht einfach Tierquälerei zustimmen können, dass wir auch nicht einer groben Zerstörung der Natur zustimmen können, Jetzt sagen auch manche Christen, naja, Michael, aber du siehst doch, es steht dann in der Offenbarung, nicht? Es wird alles sowieso kaputt gemacht, alles in die Tonne getreten, dann macht Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das stimmt. Aber der Unterschied besteht darin, das entscheidet dann der Eigentümer. Also wenn der Eigentümer seine Wohnung verändern will, seine Sache. Wenn du sie demolierst, ist das verboten. Und genauso ist hier auch. Wenn Gott entscheidet, es ist Ende, dann ist Ende. Das ist aber keine Legitimität dafür, dass wir die Erde verkommen lassen oder dass wir die Tiere quälen oder so. Es wäre ja genau dasselbe, als wenn du sagst, naja, Gott macht ja, es gibt Reiche und Arme, also lassen wir die Arme verhungern, ist doch egal. Nein, ist was anderes. Wenn Gott einen Menschen hungern lässt, ist seine Sache. Wenn du einen hungernden Menschen siehst, was steht in der Bibel? Gehe hin und gib ihm zu essen. Also das heißt, der Unterschied ist, wenn Gott etwas macht, ist es Gottes Sache. Wenn Gott die Erde zerstört, seine Sache. Das gibt uns nicht die Legitimität, das leichtfertig zu tun. Und ich glaube, hier sollten wir als Christen durchaus vorbildlich sein und sagen, ja, also wir haben den Blick, da ist die Herrlichkeit Gottes dahinter. Und deshalb gehen wir mit Tieren und Pflanzen ordentlich um. Und wir haben noch mehr Motivation als die Leute, die Gott gar nicht kennen, die damit nichts zu tun haben, die es atheistisch betrachten. Allerdings haben wir auch deutlich eine Grenze und die finden wir im Römerbrief im ersten Kapitel. Da schreibt dann ja Paulus im Römerbrief, dass die Menschen wissen, dass es einen Gott gibt und dann steht ja, sie wissen das durch die Schöpfung. Also in der Schöpfung erkennen sie, es muss einen Gott geben, so intuitiv. Und ich bin überzeugt, die meisten Menschen erkennen das auch. Wenn sie dann nicht Christ werden, dann bleibt das so eine allgemeine Spiritualität, irgendwie so etwas im Bauch. Aber selbst in vielen Naturreligionen, in Esoterik, da kommt das dann vor, die Natur ist irgendwie, ist da Gott dahinter. Aber was Paulus dann im Römerbrief sagt, ist, statt dass sie jetzt den Schöpfer angebetet haben, beginnen sie die Schöpfung anzubeten. Dann steht, sie machen sich irgendwelche Gegenstände, beten sie an, von Tieren, Pflanzen, sonst etwas, verneigen sich vor denen. Und da ist genau das Problem, was heute passiert. Und hier ist genau das, wo wir als Christen sagen müssen, da machen wir aber nicht mit. Also da sind wir nicht mit einverstanden, wenn nämlich die Natur als heilig erklärt wird. Wenn es nicht mehr der Schöpfer ist, auf den die Natur hinweist, sondern wenn die Natur diesen Stellenwert eingenommen hat. Und genau das ist heute bei ganz vielen Menschen. Die Natur wird als heilig angesehen. Und die muss an sich als Eigenwert geschützt werden. Es gibt keinen Wert dahinter. Und da merken wir, das ist sowohl unlogisch, das ist unsinnig eigentlich, wenn es keinen Gott gibt, denn dann gibt es keinen Naturwert. Und es entspricht nicht dem, was uns die Bibel davon sagt, dass diese Natur eben lediglich eine Schöpfung Gottes ist, dass sie auf Gott hinweist, dass sie uns animieren soll, ihn dahinter zu sehen. Und da merken wir, es dann eine Grenze erreicht. Da müssen wir als Christen manchmal sagen, halt, hier gehen wir nicht mit. Da ist der Stellenwert der Natur zu groß. Genauso ist es auch bei manchen Dingen, wo die Menschen heute die Welt retten wollen. Also da gab es vor ein paar Jahren eine Aktion von Greenpeace, die hieß dann Rettet die Welt. Das war dann sogar relativ einfach. Du solltest irgendwie vor 5 Minuten alle Lichter ausstellen. Da dachte ich mir, das ist ja einfach, ne? Weil Jesus rettet ja auch die Welt. Aber ihm hat das etwas mehr gekostet, als mal das Licht auszustellen. Er ist dann dafür gestorben. Und das ist ja auch auf einer ganz anderen Ebene. Erstmal müssen wir sagen, das ist ja Illusion. Da wird Menschen vorgegaukelt, sie würden irgendwas Positives bewirken. Wenn du 5 Minuten die Licht ausstellst, das bringt weder der Natur was noch sonst irgendwas, außer deinem Selbstwertgefühl. Dass du denkst, boah, habe ich jetzt was getan und so nicht. Ich bin der Weltretter, also zumindest so ein bisschen. Und dann merken wir am Ende, das bringt natürlich gar nichts, weil die Kraftwerke produzieren weiter Strom. Und wenn du ihn nicht verbrauchst, ist er trotzdem in der Leitung, das bringt nichts. Also wenn du jetzt dein Leben lang keinen Strom mehr verbrauchst, okay, so ein kleines bisschen wirkt das vielleicht, aber das bringt gar nichts. Also die Welt retten. Und da merken wir, immer wieder haben Menschen das probiert. Und immer wieder kamen dann ganz absurde Sachen heraus, weil, was wir als Christen wissen, wir als Menschen sind begrenzt in unserer Wahrnehmung, auch in der Wahrnehmung der Natur. An sich nur Jesus weiß, wie wir wirklich mit der Natur ideal umgehen können. Und deshalb hat Gott ja auch die Welt gemacht in ihren Ökosystemen. Alles, was wir machen, ist nie so perfekt wie die Ökosysteme. Wir zum Beispiel, wir atmen ein, den Sauerstoff, atmen CO2 aus. Auch wenn wir uns jetzt schon etwas schämen, nicht? CO2 ausatmen. Ja, aber nee, also wir atmen es aus. Und die Bäume freuen sich darüber und die Pflanzen, denn die brauchen das wieder zum Aufbau, nicht, ihrer Pflanzen und so. Da gibt es keine Nebenwirkungen. Bei all dem, was wir entwerfen, gibt es immer irgendwelche Nebenwirkungen, immer irgendwelche Probleme. Und die Menschen sind manchmal begeistert, wie sie jetzt meinen, jetzt haben sie endlich den Schlüssel gefunden, so die Natur zu schützen und alles bestens zu machen. Und dann musst du nur 20 Jahre warten, dann merkst du, oh, das war doch noch mit ein paar Nebenwirkungen verbunden. Und von diesen Nebenwirkungen hören wir natürlich seltener. Vielleicht erinnert ihr euch noch, 90er Jahre war ganz stark das Motto Wasser sparen. Also über Wasserleitung ganz viel wenig Wasser. Ja, habt ihr jetzt in den letzten Jahren viel davon gehört? Vermutlich weniger, weil zwischenzeitlich viele Stadtwerke haben große Probleme damit. Jetzt hast du weniger Wasser, was verbraucht wird. Das heißt, durch die Kanalisation fließt weniger Wasser. Die Konzentration der Schadstoffe ist aber immens gestiegen. Weil wenn du deine Hände mit Seife wäschst, ob mit viel Wasser oder wenig, die Seife ist dieselbe, die da drin ist. Oder das Spülmittel. Und jetzt, weil das nicht mehr durchgespült wird, setzt sich das ab, greift die Rohre ab. Deshalb musst du viel mehr reparieren. Straße aufreißen, weil die Rohre kaputt gehen. Wenn es sehr warm wird im Sommer, ist in vielen Großstädten, fängt es an zu stinken aus der Kanalisation, weil das Wasser nicht durchgespült wird. Das steht dann da drin und gärt natürlich. Was machen dann die Stadtwerke? Viele Stadtwerke in Deutschland regelmäßig spülen die Abwasserrohre mit Trinkwasser durch. Das ist doch spannend, oder? Das heißt, das, was du eingespart hast als Trinkwasser bei dir, schicken die Stadtwerke hinterher einfach so gleich durch. Also ohne, dass erstmal über deine Leitung läuft. Was ist dann hinterher gewonnen an Trinkwasser? Ja, nichts. Aber wir fühlen uns alle gerecht. Wir haben den sparsamen Wasserverbrauch und so, nicht? Und dann bringt nichts. Jetzt kann man auch sagen, okay, jetzt können Sie ja die Straße aufreißen, machen kleinere Rohre rein. Hat man auch probiert. Dann haben wir aber das Problem, kommt ein Starkregen, dann sind alle Straßen überschwemmt. Du brauchst die großen Rohre für den Regen, weil das muss da auch mit durch. Also geht's auch nicht. Also solche Sachen. Menschen machen immer wieder was und am Ende merken sie, oder als ich zur Schule gegangen bin, da war das Top-Thema, wir retten die Ökologie durch Atomkraftwerke. Also jetzt müsst ihr nur mal zurückschalten, das war 70er Jahre. Und da war das so. Da wurde mich gesagt, siehst du, die ganzen Schlote der Kohlekraftwerke, so viel, hast du Atomkraftwerke, da ist ja keine Emission, da kommen keine Rauchwolken raus und so. Da gibt es sogar mit den schnellen Brüter so einen Kreislauf, nicht? Dann haben wir Endlosenergie, wurde damals verbreitet. Alles ganz super. Ja, und dann kam, also damals habe ich sogar, ich erinnere mich noch, so ein Referat in der Schule gehalten, habe dann Informationen vom Forschungsministerium gehabt und dann wurde auch gesagt, sowas wie ein Super-GAU, also so ein Durchbrände, das könnte statistisch gesehen einmal in 1 Million Jahre passieren. So war damals von der Bundesrepublik, von der Regierung ausgegeben. Und dann kam 1986 und Tschernobyl und dann waren die 1 Million Jahre vorbei. Und dann merken wir plötzlich, oh, doch gefährlicher. Und heute würde ja kaum noch jemand, der ökologisch gesinnt ist, sagen, ja, wir brauchen jetzt mehr Atomkraftwerke, damit wir weniger Kohle haben. Und dann merken wir, auch wieder Probleme. Und dann merken wir, alles, was der Mensch anfasst und alles, was der Mensch macht, er meint, irgendwas zu verbessern und manchmal ist nur zu verschlimmbessern und so ein bisschen da und dann kommt was anderes bei raus. Das soll uns nicht gleichgültig machen. Aber wir sollten auch nicht glauben, dass irgendwie das neueste Motto der Ökologie ist jetzt die Antwort auf alle Lebensprobleme. Das garantiert nicht. Also deshalb garantiert bei all den neuen Regeln, die wir heute haben und den neuen Projekten, brauchst du nur 20 Jahre warten und dann werden wir auch wissen, was da die Nachteile sind. Dann werden wir wissen, was die Nachteile von, was weiß ich, Elektroautos sind und so. Und dann gibt es eine neue Idee, wie wir dann wieder die Welt retten. Und das ist ja auch alles nicht schlimm. Nur der Mensch sollte sich seiner Begrenztheit bewusst sein. Er sollte nicht selbst sich als Gott darstellen. Er sollte wissen, da ist Gott, der ist viel, viel klüger und weiter als wir. Und gerade deshalb vertrauen wir ja auch darauf, wie das in der Natur läuft. Das heißt, wir machen das, was wir tun können, eben keine Tiere quälen, keine Natur kaputt machen. Denn wir wissen auch darauf zu achten, wie wir das machen, worauf wir achten. Aber die Welt zu retten, das überlassen wir getrost Gott. Die großen ökologischen Systeme aufzubauen, überlassen wir auch Gott, denn da ist der Mensch bisher immer gescheitert. Also ich habe euch jetzt ja nur 2 Projekte mal genannt, ich könnte euch noch zahlreiche andere nennen, von denen wir heute wissen, dass die total falsch gelaufen sind, obwohl man meinte, das sei der große Befreiungsschlag, den es gibt und so. Und ja, so beispielsweise, wenn ihr euch mal der Müllwirtschaft umschaut, dann würdet ihr irgendwann ganz frustriert, wenn ihr merkt, an den meisten Stellen, das, was ihr schön getrennt habt mit dem gelben Sack und dem Restmüll, wird dann schon bald wieder zusammengemacht und kommt in die Müllverbrennungsanlage. Aber das wagt man natürlich auch keinem richtig zu sagen, weil dann sind die alle frustriert. Jetzt haben wir endlich überall unsere grünen Tonnen und genau achten wir darauf, das Papier da, waschen vielleicht vorher noch schön ab, ne, ehe das dann in die Tonne kommt. Und am Ende merkst du doch alles wieder zusammen. Manchmal wirst du sogar schon merken, in manchen Kommunen ist das so, dass dann derselbe Müllwagen, nicht? Da kommt die gelbe Tonne rein, die graue Tonne rein, zack, alles schon da zusammen, was du getrennt hast. Ja, seid nicht zu frustriert, nicht? So ist das manchmal in der Welt und, weil das war auch nicht die große Wurf, auch nicht die große Lösung. Und manchmal, zum Beispiel diese großen Windmühlen, nicht? Also diese Räder da. Habe ich jetzt einen Artikel gelesen, riesiges Problem, was man jetzt schon wieder hat, ist, so nach 20 Jahren läuft die staatliche Förderung aus und dann werden die wieder abgebaut. Also im Moment werden in Deutschland mehr abgebaut als aufgebaut von Windrädern, weil die Förderung ausfällt und die wirtschaftlich sich sonst lohnen. Was machst du mit diesen riesenlangen Flügeln? Kein Mensch weiß das ganz genau, weil die werden aus Verbundmaterial hergestellt, das kannst du nicht recyceln. Im Moment ist es so, dass sie in großer Zahl nach Afrika gebracht werden und da verbuddelt werden. Also, was weiß ich, kommen irgendwann mal Archäologen und fragen sich, oh, waren das irgendwelche Tempel der Afrikaner oder sowas, ne? Ja, irgendwo habe ich dann mal gelesen, ja, da will jemand Griffe im Auto draus herstellen, ne? Ich weiß nicht, da in der Benz, aber da kannst du viele Griffe herstellen aus so einem Windflügel, ne? Und bisher läuft das noch nicht. Und dann merken wir, jetzt hast du so diese schönen Flügel und irgendwo weiß man nicht, wo kommst du jetzt mit denen hin, was machst du mit denen? Dann merken wir wieder neue Probleme, der Mensch mit seinen Grenzen. Und genau dasselbe ist auch mit der Frage der Klimaerwärmung, mit der wir ja momentan zu tun haben. Ja, ich glaube, es ist schlecht, wenn wir als Christen auftreten und sagen, gibt's alles nicht, alles kein Problem. Da gibt's wirklich gute Hinweise dafür, ja, das Klima wird wärmer. Aber all die Rezepte, die jetzt vorgestellt werden, die das verhindern sollen, sind selbst bei Fachleuten sehr stark umstritten. Weil wenn ihr zum Beispiel ein bisschen nachlest, stellt ihr fest, viel, viel stärker als CO2 ist es Wasserdampf, der die Atmosphäre aufheizt. Ja, nur gegen Wasserdampf kannst du nichts tun, weil der kommt zu 99% von den Meeren. Wie willst du jetzt die Meere dafür bringen, dass sie keinen Wasserdampf mehr vorschicken? Also konzentriert man sich auf einen Faktor, nicht CO2. Und sagt jetzt, das ist die große Lösung, das werden wir verändern. Was auch generell gerne vergessen wird, ist, dass das Klima ja nie stabil war. Das Klima hat sich ständig verändert. Das wissen wir allein aus der Geschichte der letzten 2000 Jahre. Da gibt es genügend Klimaaufzeichnungen, archäologische Untersuchungen. Wusstet ihr, dass vor 2000 Jahren Nordafrika, was heute wahnsinnig trocken ist, war blühend. Das war die Kornkammer des Römischen Reiches. Da sind regelmäßig Schiffe von Korn rübergekommen. Und vor etwa 2000 Jahren kühlte sich das dort ab. Und dadurch kam weniger Regen und dadurch war alles trocken, so wie es heute ist. Da kannst du heute noch Flussbetten finden, die vor 2000 Jahren von viel Wasser zeugen, heute alles nichts mehr vorhanden. Das heißt, da gab es eine große Klimaveränderung. Und die Menschen mussten das irgendwie überleben. Manche sagen, die Völkerwanderung ist ausgelöst worden durch eine Klimaveränderung, weil die Leute, also unsere germanischen Vorfahren, nicht, die weiter im Osten lebten, die hatten nicht mehr genug zu essen, war zu kalt, also sind sie in den Westen gezogen, wo die Kelten waren, und haben sich dann hier niedergelassen, wo sie dann heute sind. Auch das führt man darauf zurück. Oder in der Hochmittelalter, so um das 11., 12., 13. Jahrhundert, gab es eine Warmzeit. Einige wissen das ja, da war es noch wärmer als heute hier in Deutschland. Da berichten Chronisten davon, dass man selbst noch an der Ostsee Wein anbauen konnte. Oder die Wikinger sind zu dem Zeitpunkt nach Grünland gefahren, was grün war, wo man Felder anbauen konnte. Heute ist das Grönland. In den letzten Jahren, da hat man Gräber gefunden, die über Jahrhunderte im Permafrost waren, jetzt wieder auftauen. Da haben die Wikinger bei weicher Erde vor 1000 Jahren ihre Toten begraben. Das heißt, es muss damals mindestens ebenso warm gewesen sein wie heute oder wärmer. Also womit ich einfach nur sagen will, nicht, dass es alles kein Problem ist, sondern nur diese Idee, wir können die Natur in die Hand nehmen und wir machen sie fest, genauso wie wir wollen und jetzt müssen wir nur ein paar Schaltern regeln, das ist ziemlicher Unsinn, das gab es auch nie. Was jetzt nicht heißt, es ist gleichgültig, wie viel die Fabrikschornsteine in die Luft blasen, das auch nicht. Wir sollten sensibel dafür sein, wir sollten das auch versuchen einzuschränken, wo es geht, aber habt keine Illusion, am Ende ist doch Gott derjenige, was haben wir gelesen hier im Psalm 104, Gott ist derjenige, der die Welt erhält. Gott, der gesagt hat, es wird keine große Katastrophe mehr kommen. Gott, der versprochen hatte bei der Sintflut, es wird nicht mehr aufhören. Saat und Ernte und Sommer und Winter. Und am Ende als Christen vertrauen wir ja darauf nicht, dass weil wir so genial sind als Deutsche und jetzt die super Technik haben, wie wir das machen, die Welt gerettet wird, sondern dass wir tun, was wir tun können, aber dann vertrauen, dass Gott ja derjenige ist, der das Entscheidende tun muss. Das, was wir gar nicht in der Hand haben, ohne dass wir alle aufgeschmissen sind. Und das, glaube ich, wichtig im Kopf zu haben. Und manchmal gibt Gott da Menschen auch Weisheit, und das brauchen wir ja gerade, dass wir Menschen darauf hinweisen, ganz neben dem, was Menschen machen, gibt es da Wege, die Gott aufzeigt. Ich weiß nicht, ob ihr mal von dem Toni Rinaldo gehört habt. Toni Rinaldo, der hat vor ein paar Jahren den alternativen Nobelpreis bekommen, und zwar für eine neue Technik, die er erfunden hat, die am Rande die Sahara neu zu begrünen. Und der Mann ist eigentlich in den, ich glaube so in den 60er Jahren, als Missionar von Australien, ist in Australien als Missionar nach Afrika gekommen. Er versteht sich heute noch als Missionar. Und dann hat er gesehen, wie arm die Leute sind, wie das alles schlecht ist, hat sich engagiert für ein UNO-Projekt. Das hat zig Millionen, hunderte Millionen gekostet für Bäume anpflanzen. mit Pumpenanlagen. Sobald die UNO weg war, die Pumpen gingen kaputt, alles wieder eingegangen. Und dann sagt er, Gott habe ihm irgendwie deutlich gemacht, dass da überall ja noch so Reste von Bäumen in der Erde sind. Und dann hat er ein System entwickelt, wie mit ein bisschen Bewässerung und Beschneiden man diese Reste von Bäumen wieder zum Wachsen bringen kann. Und das ist nach Auskunft der UNO das erfolgreichste Wiederbegrünungsprogramm Afrikas aller Zeiten. Ohne viele hunderte Millionen, relativ einfach, die Leute können das selbst machen. Und überall, wo er Staaten berät, redet er dann über Jesus, redet über den Glauben. Weil es für ihn ganz wichtig ist zu merken, dass es ja, er will praktisch helfen und hier auch ökologisch. Die Leute leiden wegen Hungersnot und so. Und jetzt sind manche Länder, die in den 60er Jahren Hungersnöte haben, die heute exportieren können, weil sie mehr Lebensmittel haben, als sie brauchen. Durch diese Wiederbegrünungsanlage. Und da ist ja das Schöne, wie er das verbindet, den Glauben an Jesus mit diesem Ökologischen. Und ich glaube, das ist dann eher, wo wir als Christen gefragt sind, mal eine neue Idee, einfach nur mitzulaufen, wo alle mitlaufen. Ja, dann werden wir wahrscheinlich genauso die Irrtümer mitmachen, die alle auch mitmachen. Ich glaube, das bringt nichts. Ich glaube, auch wir sollten nicht umschalten. Plötzlich ist das Wichtigste in unserem Leben die Rettung der Umwelt oder der Tiere oder eben die Ansiedlung der Wölfe, sondern dass wir merken, das Zentrale ist, ein Mensch muss gerettet werden von seiner Sünde, von seiner Schuld, von seiner Sinnlosigkeit im Leben. Und genau dafür ist ja Jesus auf die Erde gekommen, dass wir eben da diese Befreiung von Sünde haben. Und dann ist das der falsche Umgang mit der Natur. Das ist ja am Ende auch eine Folge vom Sündenfall. Eine Folge vom Sündenfall, weil dann die Natur degeneriert ist. Eine Folge vom Sündenfall, weil der Mensch nicht nur denkt, was brauche ich zum Essen, sondern wie kann ich die Natur ausbeuten, wie kann ich die Tiere quälen, wie kann ich noch reicher werden, auch wenn ich das alles gar nicht brauche. Aber hier sollten wir sehen, was ist im Alltag ganz normal zu machen. Ja, wir müssen jetzt nicht den Ölkanister draußen im Garten anzünden mit Rauchwolken, nicht? Und dann da, wir müssen auch nicht das Altöl in den Garten verteilen oder so, ist ja klar, das macht den Garten kaputt, das zerstören wir Gottes Sache. Aber wir sollten nicht sagen, das ist unsere Hauptaufgabe. Evangelische Kirche in Deutschland, die hat ja seit einigen Jahren eben dann das Motto, wir sind für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Und da kommt Jesus gar nicht mehr vor. Da ist es dann so, du machst das selbst. Und es geht nur um das Hier und Jetzt. Und da merken wir, das ist ja gerade nicht unsere Perspektive. Wir wissen, diese Erde ist wichtig, aber diese Erde ist nicht das eigentliche Ziel, für das wir leben. Sondern wir wissen, Jesus ist dafür gekommen, damit wir eben auch Sündenvergebung bekommen, die Welt besser verstehen können, uns einsetzen können für andere und dass wir in der Ewigkeit bei ihm sind. Und in diesem Sinne müssten wir sagen, ja, natürlich, Gott ist grün. Also in dem Sinne, Gott interessiert sich für seine Schöpfung. Glücklicherweise. Denn zu dieser Schöpfung gehören ja auch wir. Und wir merken, dass ja auch wir uns versorgt, trotz all der Probleme. Ich vermute, ihr habt alle genug zu essen gehabt heute Morgen. Ihr alle habt, in unserer Umgebung, wenn ihr euch das anschaut, also hier, der sieht man jetzt nicht so ganz, aber wenn ihr draußen bist, da siehst du die Natur, wie sie schön ist. Viele mögen das, spazieren zu gehen, zu wandern oder so. Und dann merkst du, ja, das hat ja alles Gott gemacht, das sind nicht nur wir pflegen das so ein bisschen. Wir können es kaputt machen oder eben weiter bestehen lassen und da schon unser Auftrag. Also deshalb ist es gut, wenn wir dafür beten, dass Gott seine Schöpfung erhält, dass wir Weisheit haben, sie nicht aus Gewinnsucht oder Eigensucht oder Blindheit einfach zu zerstören. Und wenn Leute sich dafür einsetzen, ist das ja erstmal auch eine gute Sache. Aber das, was wir immer wieder merken, und da sollten wir vielleicht herausgefordert sein. Also ich würde sagen, wenn ihr mal einen begegnet hier von der letzten Generation, ihr wisst ja, dass ihr diese Gruppe, die sich da festkleben überall, nicht und so, dann würde ich sagen, statt dass ihr euch über sie ärgert, geht doch mal zu ihnen und solange sie angeklebt sind, können sie auch nicht weglaufen. Ja. Und dann gebt ihnen etwas von der Hoffnung Jesu weiter, denn das brauchen die. Diese Leute sind absolut in Panik. Das sind Leute, die denken, wir müssen alles tun, weil die Welt geht den Bach ab und alles geht unter und bald alles wird überschwemmt. Die haben richtige Angst, diese Leute. Und gerade diese Angst bringt sie ja dazu, solche Aktionen zu machen. Und jetzt sollten wir nicht sehen, ach, seid ihr blöd, sondern wir müssen sehen, ja, diese Angst ist ja berechtigt, wenn du Gott nicht hast, wenn du Jesus nicht kennst. Ja, dann musstest du ja eigentlich Angst im Leben haben. Da sollte es ja eher wundern, wie manche unserer Nachbarn so den Tag hineinleben und dann scheinbar sich gar nichts tut dafür. Und dann nutzt die Gelegenheit. Oder wenn ihr mit anderen sehr ökologisch engagierten Leuten zu tun habt, dann nehmt das ernst, greift das auf, aber weist sie darauf hin, erstmal auf die Begrenztheit unserer menschlichen Möglichkeiten und darauf, dass das Wesentliche, Wichtige ist ja der Sinn in unserem Leben. Diese Harmonie mit Gott, die wir wieder bekommen, die Vergebung, auch die Beziehung unter den Menschen. Und die können wir ja durch sowas gar nicht herstellen. Das merkt ihr ja auch selbst in reichen Ländern, wie wir das leben. Da sind die Leute nicht alle glücklich und zufrieden, sondern da sind auch ganz viele, die sind innerlich leer oder von Ängsten zerfressen. Und gerade viele Leute, die sich sehr ökologisch engagieren, die sehen endlos Dokus, wie alles den Bach abgeht. Die sind wirklich in Panik, in Angst und so, und deshalb tun sie das. Und die brauchen Trost und Hoffnung und Verständnis und dass jemand mal zuhört. Aber die brauchen nicht, dass wir jetzt auch noch mitmarschieren. Das hilft dann auch nicht. Dann ist es so, wir plötzlich verlieren unsere Hoffnung, die wir in Jesus haben, und wir gehen auf ihre Seite. Nicht? Und dann sind wir dabei, statt es soll umgekehrt sein, wir sollten die berechtigten Anliegen sehen, die dann auch unterstützen, ist ja in Ordnung, können wir ja machen. Aber dann gleichzeitig ihnen deutlich zeigen, aber es gibt ja noch viel mehr und noch wichtigere Sachen. Und denn dafür sind wir die Spezialisten. Wir als Christen sind nicht die Spezialisten für Umweltfragen, sondern wir sind Spezialisten für den Zustand der Seele, für die Beziehung zu Gott, für die Erlösung durch Jesus Christus. Da sind wir die Spezialisten. Also wenn ihr euch berufen fühlt, kann man natürlich auch Ökologie studieren. Habe ich unter anderem getan. Nicht? An der Universität Basel war das ein neuer Studiengang. Ich war dann der Erste, der ihn absolviert hatte. Und das war gut, mal mehr zu lernen, wie die Ökologie funktioniert. Gerade weil ich dahinter ja Gott sehe, der tätig ist, der das Ganze in Gang hält und geschaffen hat und so. Aber die anderen Mitstudenten, die Professoren, die haben diesen Blick dafür natürlich nicht. Und da können wir auch helfen, dass dieser Blick mit reinkommt. Also deshalb, ich glaube, hütet euch davor, dass wir einfach sagen, diese Leute beschimpfen oder verachten oder einfach sagen, ach, ihr macht ja alles Unsinn, stimmt ja alles gar nicht. Sondern, dass wir ihr Anliegen ernst nehmen, weil im Grunde genommen ist das Anliegen ja gut. Die wollen ja was Gutes erreichen. Dass der Weg nicht immer ideal ist, ja, das ist dann so. Dass manche ihrer Lösungen auch Trugschlüsse sind, das ist dann eben auch so. Aber gerade da können wir manchmal helfen. Wenn wir jetzt einfach bloß dagegen halten oder sie auslachen, werden wir auch diese Leute verlieren. Und eigentlich geht es ja darum, dass wir die Leute auch erreichen für Jesus. Und wenn ihr seht, eine der größten Probleme, die die Deutschen sehen, sind Umweltfragen. Das ist eine der größten Probleme, die Deutsche beschäftigen, sind Umweltfragen. Neben Ukraine-Krieg oder jetzt vielleicht Inflation oder so. Und dann sollten wir auf solche Fragen auch eine Antwort haben. Und zwar eine Antwort, die die Probleme ernst nimmt, auch die Natur ernst nimmt, aber die dann auch die Grenzen aufzeigt. Ja, und dafür wünsche ich euch viel Weisheit in eurem Alltag. Also manchmal hat das ja sogar noch Vorteile. Also wenn du LED-Birnen reinschraubst, dann sparst du sogar noch einmal Energie, bezahlst weniger Geld, tust noch was für die Ökologie, nicht? Ist dann ja sogar noch Win-Win, sagt man ja, nicht? Situation, also haben ja alle dabei gewonnen. Und wenn du deinen Garten gut pflegst, dann ist es auch meistens schöner, ihn anzuschauen, nicht? Als wenn da alles nur wild wächst und so. Also es gibt ja viele Sachen. Oder wenn du ein neues Auto anschaffst, also klar, kann man ja auch darauf schauen, wie viel verbraucht es. Und erstmal ist das wieder etwas in deiner Kasse, was dann du weniger ausgeben musst. Zweitens, jeder Liter, der weniger verbrannt wird, nicht, im Auto, ist dann weniger Umweltbelastung, ist dann auch nochmal eine Nebensituation. Also da würde ich sagen, das ist ja kein Problem, das können wir ja machen. Das sind so kleine Sachen im Alltag, die sind durchaus hilfreich. Ja, da wünsche ich euch Gottes Segen. Wer da Fragen hat, also für dem Jahr, vielleicht hast du dann Angst in der einen oder anderen Sache oder denkst dir, was soll ich da tun oder ja, wie gehe ich mal mit den Leuten um? Mein Nachbar, der ist so begeistert davon, wie könnte ich ihm denn da noch was vom Wort Gottes weitergeben, ohne da jetzt anzustoßen? Dann komm hinterher zu mir, wir reden noch ein bisschen miteinander und ich kann dir versuchen, noch ein paar konkrete Tipps dafür zu geben. Ich werde jetzt gerne noch mit euch beten. Vater im Himmel, danke dafür, dass wir wissen, dass du der Schöpfer vom Himmel und der Erde bist. Danke, dass du der Schöpfer bist, der das alles erfunden hat, der es geschaffen hat und dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du es in Gang hältst, trotz aller ökologischen Probleme und trotz all dem, was Menschen falsch machen, weil du versprochen hast, dass du die Natur erhältst bis zu dem Zeitpunkt, wenn du selbst wiederkommst und dann ein Ende setzen wirst. Danke, dass wir uns an der Natur freuen dürfen. Danke, dass wir von ihr uns ernähren dürfen. Und dass wir dich dahinter sehen. Hilf du uns, die richtigen Worte zu finden, das auch anderen Menschen zu vermitteln, dass sie nicht nur eine leere Natur sehen, sondern dass sie dich dahinter erkennen, dass sie auch merken, dass sie für ihr Leben mehr brauchen als Naturschutz, dass sie Frieden für ihre Seele brauchen, Vergebung brauchen, ein Leben mit dir brauchen. Gib uns richtige Orientierung, wie wir uns da positionieren in unserem Alltag, dass uns diese Fragen von Ökologie nicht zu wichtig werden, aber dass sie auch nicht vollkommen an den Rand drängen, sondern dass es den Stellenwert bekommt, der von dir aus richtig ist. Hilft uns da nicht, irgendwelchen Trugschlüssen nachzulaufen, irgendwelchen Ideologisierungen nachzugehen, wo Menschen das instrumentalisieren, um uns gefangen zu nehmen, sondern macht uns da auch frei davon. Gib du uns Weisheit in diesem Umgang, gerade in unserem Alltag, und zeig du uns, wie wir auch Antworten auf dieses Thema finden, was andere Leute weiterhilft, die dich nicht kennen. Dass Leute dich kennenlernen, gerade darüber, dass sie in der Natur sehen, du stehst dahinter, du, der das alles geschaffen hat und der uns auch Kraft gibt, da und Weisheit richtig mit umzugehen. Amen. Ja.